Erfüllte Zeit.
Lebensweisen, Glaubenswelten. Bei einem Panorama am Sonntagmorgen begrüßt sie Martin Groß. Waltraud Barton ist die Tochter eines renommierten evangelischen Theologen und sie hat sich vor einigen Jahren auf die Suche gemacht. Nach den Gründen nämlich für einige unerklärliche Umstände in ihrer Familie. Sie ist fündig geworden in den Jahren des Hitler-Terrors, der bis heute Schatten über Waltraud Bartons Familie wirft. In dieser erfüllten Zeit erzählt sie davon. Was nun folgt, ist der ungewöhnliche Bericht sozusagen über zwei Reisen. Eine tatsächliche Reise und die Reise einer inneren Entwicklung, von der eine Frau erzählt. Waltraud Barton wuchs mit 6 Geschwistern in einem Gemeindebau im 20. Bezirk Wiens auf. Ihr Vater, ein renommierter evangelischer Theologe, arbeitete vorwiegend zu Hause. Er schrieb zahlreiche Bücher, unterrichtete eine Zeit lang in Deutschland und Österreich an verschiedenen Universitäten und gab den Kindern das Gefühl, dass die Familie seit Anbeginn des Protestantismus evangelisch sei. Der Glaube war für alle Familienmitglieder sehr wichtig. Für Waltraud Barton ist er das bis heute. Die Alleinerzieherin hat ihn auch ihren beiden Söhnen, von denen der Jüngere, mittlerweile 14-Jährige, noch bei ihr lebt, weitergegeben. Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Mediatorin und Kulturmanagerin intensiv mit der Geschichte ihrer Familie und ist jenem Geheimnis auf den Grund gegangen, das das Leben ihres Vaters überschattet hat. Es ist eine Geschichte von Schuld und Verdrängung, eine Geschichte von Trennung und nie ausgelebtem oder überwundenem Trennungsschmerz zu Zeiten des Hitlerregimes. Nach ihrer inneren Reise in die Vergangenheit entschloss sich Waltraud Barton zu einer tatsächlichen Reise, die sie nach Weißrussland führte, an den Ort einer ehemaligen Vernichtungsstätte der Nazis. Sie hat Sabine Nikolai von der Geschichte ihrer Familie erzählt und diese hat den folgenden Beitrag gestaltet.
Ich denke, da erzähle ich ja jetzt gar nichts wirklich Besonderes, sondern das haben wahrscheinlich viele von uns so gehabt oder so empfunden, dass lange bevor ich das wirklich wusste, habe ich mir ja schon gedacht, erstens, da fehlt was. Also mit diesem Gefühl, in meiner Familie würden Menschen fehlen. Unabhängig davon, dass ich ja ständig jüngere Geschwister bekommen habe. In unserer Wohnung war ja eigentlich eine Überbevölkerung sozusagen. Also ich war nicht einsam und hatte drum das Gefühl, da fehlen Menschen. Aber dieses Gefühl, dass hier Menschen fehlen, die da sein sollten, das ist ein Gefühl, das hat mich immer begleitet. Das kenne ich sehr gut.
Waltraud Barton war das 2. von 7 Kindern. Ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt und den Nachwuchs. Der Vater, ein evangelischer Theologe und Historiker, widmete sich der Forschung und Lehre und arbeitete viel zu Hause. Trotz der wachsenden Geschwisterschar empfand Waltraud Barton schon als Kind eine bedrückende Leere, die sie sich nicht erklären konnte.
Und das andere war natürlich diese merkwürdige Unfähigkeit, bestimmte Dinge beim Namen nennen zu können. Aus Angst, wenn sie aus deinem eigenen Mund rauskommen, diese Worte, haben sie einen Klang, den du ihnen nicht geben willst, aber der einfach automatisch da ist. Also das war mit dem Wort Jude, das konnte ich echt nicht aussprechen, weil ich immer dachte, da schwingt was mit, was ich aber gar nicht will, dass es mitschwingt. Ich habe dann immer in der Schulzeit mich darüber hinweggerettet und habe gesagt, mosaisches Glaubensbekenntnis und so. Ich hatte aber eigentlich als einzige meiner Familie so einen Drang dahin und ein Bedürfnis, mich mit allem, was jüdisch war, näher auseinanderzusetzen, ohne zu wissen eigentlich damals, wo das herkommt, und hatte dabei ständig ein schlechtes Gewissen.
Was Waltraud Barton erlebte, sind Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ungewissheit, Verlust, Trauer, diffuse Ängste und vor allem die Angst, an Tabus zu rühren. Angehörige der ersten beiden österreichischen Nachkriegsgenerationen kennen diese Gefühle. Wie viele andere hinterfragte sie diese Phänomene damals nicht im Speziellen, sondern fand eine allgemeingültige Erklärung dafür.
Ich dachte, du bist eben so eine österreichische Protestantin und es kommt schon dazu, dass man natürlich sagen muss, dass gerade die Protestanten von ihrem Bevölkerungsanteil in Österreich schon zu einem sehr großen Teil nicht nur Mitläufer im Dritten Reich waren. Also das ist etwas, worauf man einfach nicht stolz sein kann, aber es ist so, es ist ein Faktum. Und ich hatte da immer ein schlechtes Gewissen und ich dachte, ich fühle so eine unendliche Trauer. Das ist eine Trauer, die eine Anmaßung ist, weil ich komme doch von dieser österreichisch-protestantischen Seite.
Waltraud Bartons Eltern vermittelten ihren 7 Kindern, dass der evangelische Glaube im Leben den höchsten Stellenwert hätte. Dazu kam, dass die Familienlegende besagte, die Familie sei bereits seit Jahrhunderten protestantisch, quasi seit Martin Luther seine Thesen an der Wittenberger Kirche angeschlagen hatte.
Ja, also es war immer ganz wichtig, dass wir evangelisch sind. Und nicht nur, dass wir evangelisch sind, sondern dass wir eine Minderheit sind. Das war immer ein Thema, dieses Anderssein, nicht zur Mehrheit dazugehören. Mein Vater war der einzige Akademiker in dem Gemeindebau. Wir waren die einzigen, die nicht geflaggt haben, zum Beispiel am 1. Mai. Wir durften nicht beim Umzug mitgehen am 1. Mai. Also dieses, wir gehören nicht dazu, wir sind anders. Ich habe das immer auch als kleines Kind so ein bisschen in Verbindung gebracht mit, wir sind evangelisch.
Dass die evangelische Familientradition nicht ganz so alt war, wurde Waltraud Barton in einer für sich selbst sehr schwierigen Situation schmerzlich bewusst.
Ich kannte diese Geschichte nicht. Ich wurde sehr hellhörig im Zusammenhang mit meinem ersten Sohn, der ein unehelicher Sohn ist. Das wurde zu einem Problem innerhalb meiner Familie. Die Tatsache, dass ich ein Kind kriege und nicht verheiratet bin. Und das war etwas, was meinen Vater sehr belastet hat.
Moralvorstellungen, die sie von Beginn ihres Lebens an täglich gehört hatte, spielten bei dieser Krise der Familie Barton nur vordergründig eine Rolle. Tatsächlich gab es eine persönliche Komponente, ein Geheimnis, das dabei zum Vorschein kam und Waltraud Bartons Vater direkt betraf.
Ich habe das zuerst immer darauf zurückgeführt, dass er halt ein Theologe ist und dass es sich nicht gehört, dass meine Tochter hat, die uneheliche Kinder kriegt. Aber für meinen Vater war das ein echt sichtbar ganz großes Problem und irgendwann war mir auch klar, das hat eine tiefergehende Komponente. Und da habe ich begonnen, das zu hinterfragen und kam eben drauf, mein Vater war unter Anführungszeichen gesprochen selbst ein uneheliches Kind und hat es doch als traumatisch erlebt. Vielleicht auch diese Idee, dass sozusagen bei seiner Zeugung nicht der Segen Gottes dabei war, weil es ja eigentlich etwas ist, sage ich mal so, was man ja eigentlich nicht so tun darf. Nicht? Also ein verheirateter Mann, wurscht, ob der jetzt katholisch oder evangelisch oder was auch immer ist, das ist natürlich ein Tabu. Also wenn man das sagen muss, dann muss man eigentlich Ehebruch dazu sagen. Die Fakten sind einfach so.
Peter Fritz Barton war selbst ein uneheliches Kind. Sein Vater war zum Zeitpunkt seiner Zeugung mit Malvine Barton verheiratet. Malvine stammte aus einer jüdischen Familie und war im Jahr 1913 aus der israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten, um als Konfessionslose den katholischen Leopold Barton heiraten zu können. In 21 Jahren Ehe war Malvine nie schwanger geworden und nun erwartete ihr Mann ein Kind mit seiner Geliebten.
Die Fakten sind so. Und als ich dann eben den Nikolaus erwartet habe, hat das sicher meinen Vater sehr damit konfrontiert, mit seiner eigenen Geschichte. Und da habe ich wirklich begonnen, dann danach zu schauen und auch nachzufragen, warum war denn das so furchtbar für meinen Vater? Was war denn das Schlimme? Und dann habe ich zuerst gedacht, okay, er hat ja mit seinem Papa gewohnt und mit seiner Mama schon und er ist 3 und es hat sich doch eigentlich für ihn nichts verändert jetzt durch die Eheschließung. Sein Vater hat ihm ja sofort auch seinen Namen gegeben. Ja, und da habe ich so ein bisschen eben begonnen zu schauen, was steckt wirklich dahinter und bin draufgekommen, dass diese Malvine viel präsenter in unserer Familie ist, als irgendjemand gedacht hat oder gehört hat, weil geredet wurde über sie nie. Das war schon sehr tabuisiert. Das war schon klar, auch wie ich da begonnen habe nachzufragen, dass das eigentlich etwas ist, was ich nicht tun dürfte oder nicht tun sollte.
Peter Fritz Barton kam 1935 zur Welt. Damit seine Eltern heiraten konnten, musste sein Vater die Konfession wechseln. Er wurde evangelisch und ließ sich von Malvine scheiden. Er tat dies ausgerechnet nach der nationalsozialistischen Machtergreifung im Jahr 1938, als sein Sohn bereits 3 Jahre alt war. Malvine Barton geriet dadurch in Lebensgefahr, denn obwohl sie im Jahr 1934 in die evangelische Kirche eingetreten war, wurde sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft verfolgt. Trotz der Lebensgefahr, in der sich Malvine Barton nach der Scheidung befand, blieb sie ihrem Ex-Mann freundschaftlich verbunden und kümmerte sich liebevoll um dessen kleinen Sohn.
Über die erste Frau meines Großvaters weiß ich eigentlich so gut wie nichts, außer dass mein Vater sie sehr geliebt hat. Mein Vater hat zu ihrer Tante gesagt und ihr Verschwinden, ich nenne es mal Verschwinden, war für ihn sichtlich so traumatisch, weil er sie so geliebt hat. Das muss einfach eine Frau gewesen sein, die als Tante wirklich großartig zu meinem Vater war. Immerhin war mein Vater das Kind von der zweiten Frau und mein Großvater hatte sich von der Malvine scheiden lassen. Ich weiß nicht, ob ich diese Großzügigkeit gehabt hätte, mich um das Kind meiner Nachfolgerin so zu kümmern.
70 Jahre nach diesen traumatischen Ereignissen machte sich die Tochter, Waltraud Barton, auf den Weg, um die verdrängten Erinnerungen ihres Vaters ins Bewusstsein zurückzuholen. Dank einer privaten Initiative unter der Leitung von Elisabeth Ben-David Hindler werden seit einigen Jahren in Wien goldene Pflastersteine, sogenannte Steine der Erinnerung, verlegt. Sie haben die Funktion von Gedenktafeln und befinden sich vor Gebäuden, aus denen während der Nazizeit Menschen, meist Jüdinnen und Juden, deportiert wurden.
In diesem Haus haben 183 Menschen ihre letzte Adresse gehabt. Es war so, dass die Leute gezwungen worden sind, in Sammelwohnungen zu ziehen. Und von hier aus sind sie ins Sammellager gekommen. Und wenn dann die Wohnung leer war, sind die nächsten Leute hier einquartiert worden. Sonst ist die Zahl 183 nicht zu erklären.
Wenn genug Spendengelder zusammengekommen sind, um neue Stationen des Weges der Erinnerung zu eröffnen oder bereits bestehende Stationen zu erweitern, werden die Steine im Rahmen einer Begehung besucht. Dann kommen Menschen aus aller Welt in Wien zusammen, um sich an ihre ermordeten Verwandten zu erinnern. Rachel Berger, die während ihrer Kindheit Renate hieß, reiste aus Israel an, um ihrer Mutter Manja Apisdorf zu gedenken.
Du lehrtest mich stammeln den ersten Laut und halfst die Füßchen mir setzen. Erzähltest mir Märchen so lieb und so traut von Zwergen und schönen Prinzesschen. Und als ein erster das Leben kam, die erste Träne ich brachte, mein Mutter mir tröstend ins Auge sah und wieder fröhlich mich machte. Doch stand ich dann später allein auf des Lebens sonnigen Höhen, da gab es kein Mütterlein, um mich zu verstehen.
Ein weiterer Hinterbliebener, Peter Engler aus Israel, ergreift das Wort.
»68
Jahre nach ihrem Tod spricht Peter Engler für Rachel Bergers Mutter den Kaddisch, das jüdische Totengebet. Danach ergreift Waltraud Barton das Wort.
Ich möchte ganz kurz über meine Verwandten, die ich nie kennengelernt habe, sprechen. Das sind Viktor Ranzenhofer, Rosa Ranzenhofer und Hertha Ranzenhofer. Die Geschichte der Familie Ranzenhofer ist eine sehr traurige. Es waren zwei Kinder, Hertha und Alfons. Und es ist gelungen für den Alfons noch einen Platz zu bekommen auf einem Kindertransport nach England. Der Alfons ging nach England ganz alleine, mutterseelenallein. Er wuchs heran, er heiratete, er bekam ein Kind. Er ist erst 2001, glaube ich, gestorben. Er hat einen Enkelsohn, den wir gut kennen, der uns immer wieder besucht. Das ist der schöne Teil der Geschichte. Der andere Teil ist eben, dass die Hertha so klein war und die Eltern wollten sie nicht weglassen. Und die Hertha selbst wollte auch nicht weg. Und sie wollten zusammenbleiben. Vater, Mutter, Kind, sie wollten einfach zusammenbleiben. Dieser Wunsch zumindest ist ihnen erfüllt worden. Die kamen dann zu dritt nach Malitrostinec. Das ist der Ort, über den ich schon vorher gesprochen habe.
Hertha, Rosa und Viktor Ranzenhofer waren jüdische Verwandte von Waltraud Bartons Mutter. Sie wurden im weißrussischen Malitrostinec ermordet und dort in einem Massengrab mit tausenden anderen verscharrt. Diese Menschen starben anonym. Sie haben kein Grab. Bisher gibt es keinen Ort, an dem man ihrer gedenken könnte. Im Rahmen des Weges der Erinnerung ist dieser Ort des Gedenkens nun geschaffen worden. Waltraud Barton legte einen langen Weg zurück. Bei der Stationenbegehung am 2. Mai 2010 besuchte sie ein weiteres Haus im 2. Wiener Gemeindebezirk.
In der Druckerei Fleck ist, wie ich noch ein Kind war, in meiner Erinnerung praktisch alles gedruckt worden, was für die evangelische Kirche in Wien wichtig war. Und weil mein Vater da immer wieder publiziert hat, auch als evangelischer Theologe, bin ich schon als kleines Kind von zu Hause aus immer in die Druckerei Fleck geschickt worden, die langen Matrizen abzuholen, damit er sie dann zu Hause Korrektur lesen konnte. Ich kannte den Weg von meiner Wohnung im 20. Bezirk in die Hollandstraße 8 immer schon. lange bevor ich wusste, dass hier in der Hollandstraße 8 Malvine Barton zum letzten Mal gewohnt hat. Wobei, ich weiß nicht, ob man wohnen sagen kann, es waren ja, wie Sie schon gehört haben, Sammelwohnungen. Und ich glaube, es ist mit dem, was wir uns vorstellen können, was Wohnen heißt, nicht in irgendeiner Form auch nur vorstellbar. Ich möchte dazu jetzt nicht mehr sagen, weil das wirklich ganz wichtig für mich ist, dass die Malvine jetzt hier einen Platz hat, wo wir herkommen können, wo wir gleichzeitig aber auch an die anderen jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen denken können, die in diesem Haus eben auch darauf gewartet haben, nach Mali Trostenetz deportiert zu werden.
Durch die Scheidung war Malvine Barton den nationalsozialistischen Verfolgern schutzlos ausgeliefert. Nach einer Odyssee durch Untermietzimmer und Sammelwohnungen wurde sie am 17. August 1942 nach Weißrussland deportiert und vier Tage später, am 21. August 1942, in Mali Trostenetz, einem Dorf unweit der weißrussischen Hauptstadt Minsk, erschossen.
Eben weil es kein Bild gibt, keine Erzählungen, gar nichts. Ja. Dass es gerade bei ihr für mich so wichtig sein würde, wirklich in Mali Trostenetz sie zu verorten auch, also ihr so ein fiktives Grab dort zu machen. Einen Ort zu haben, so wie andere eben ein Grab haben. Und das Grab gibt ja Zeugnis davon, dass ein Mensch gelebt hat.
Der Gedanke an den schrecklichen Tod von Malvine Barton beschäftigte Waltraud Barton sehr. Schließlich reiste sie nach Mali Trostenetz, um an jenem Ort, an dem zwischen 12.000 und 15.000 Menschen ermordet wurden, ein Zeichen der Erinnerung zu setzen. Sie befestigte Schilder mit den Namen ihrer Verwandten an den Bäumen, die heute auf der ehemaligen Erschießungsstätte wachsen. Ein schwieriger, aber auch befreiender Akt der Trauer.
Und jetzt bin ich eigentlich wirklich erst drauf gekommen, warum ich das Ganze mache. Weil von der Malvine gibt es einfach gar nichts. Und eigentlich hat sie auch keine Familie gehabt. Und das ist ein Ziel dieser Reise, das ich bis dahin nicht gekannt habe. Und das, was mir nicht so bewusst war, wie wichtig das ist, dass es jemanden gibt, der sagen kann, das ist die Malvine, so hat sie ausgeschaut. Und das mache ich halt jetzt. Ich glaube, das war der Grund, warum ich diese Geschichte nie ausgelassen habe oder warum ich die Malvine nie ausgelassen habe.